Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo und herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich nicht alleine, denn bei mir sind zwei sehr nette Kollegen, darf ich sagen, von Radio zu Radio. Denn Zebra FM ist bei mir, einmal zu meiner linken Daniel und zu meiner rechten Tim. Schön, dass ihr bei mir seid. Schön, dass ihr im Streifendienst seid. Hi.
Hi Tim, danke für die Einladung.
Hi Tim. Moin, danke für die Einladung nochmal.
Von Tim zu Tim, ich freue mich sehr. Ja, es ist sehr turbulent. Also wir hatten jetzt ja schon diese Folge länger geplant, aber dass die jetzt genau auf dieser Schnittstelle liegt zwischen sind wir aufgestiegen, was ist los in der Regionalliga und heiß machen auf das große Spiel am Freitag, da wollen wir natürlich drüber sprechen und natürlich auch darüber, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, Aufstieg, das bedeutet auch, die Saison neigt sich dem Ende entgegen, mal gucken wie schnell, das wird sich dann in den nächsten Wochen oder Tagen klären. Da will ich natürlich mit euch auch so ein bisschen zurückschauen, weil ihr seid natürlich die stetigen Begleiter auch mit dem MSV jetzt gewesen. Und da möchte ich gerne auch mal so ein bisschen hören, was waren eure Eindrücke aus dieser Saison, die ihr so mitgenommen habt. Und ja, ich würde gerne einfach mal so nahtlos erstmal reingehen und Aktuelles so ein bisschen abfrühstücken. Der MSV scheint aufgestiegen zu sein oder doch nicht. Der KFC wurde von einem Insolvenzverwalter vom Spielbetrieb entfernt, sagen wir jetzt mal, weil der KFC, der will selber gar nichts davon wissen, beziehungsweise der will gar nicht vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Die Spieler wollen wohl weiterspielen. Wie schaut ihr auf die Sache? Ist das irgendwie ein bisschen verwirrend?
Ja, natürlich ist das verwirrend für uns, wobei ich da auch so ein bisschen die Sicht vom Verein vertrete, die ja gestern Abend sich über die Medien dazu geäußert haben und gesagt haben, für uns ist wichtig, was auf dem Platz passiert. Ja. Also sprich, voller Fokus aufs Sportliche, ob wir jetzt dadurch aufsteigen, dass die Uerdinger oder die Dürener oder wer auch immer noch zurückzieht, nicht mehr weitermacht, doch weitermacht, soll uns herzlich egal sein. Wichtig ist auf dem Platz, wichtig ist Freitagabend in Gladbach. Genauso sehe ich das auch. Also das ist meine ganz private Meinung natürlich. Und ich denke, wir tun alle gut daran, wenn wir unsere Emotionen noch so ein bisschen steuern und noch so ein bisschen, natürlich schielen wir rüber auf die andere Rheinseite und gucken, was da los ist. Da gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder ein paar kleinere Scharmützel. Ich bin aber frei davon, das irgendwie höhnisch begleiten zu wollen. Die tun mir tatsächlich auch ein bisschen leid.
Okay.
Genau, wir müssen unseren Fokus aufs Sportliche richten. Wir fallen in Gladbach ein am Freitag, saufen denen die Bude leer und fahren mit 3 Punkten und einem Aufstieg im Gepäck, weil dann ist es wirklich egal, was Düren, was Uerding macht, nach Hause.
Daniel, wie ist es bei dir?
Tja, was soll ich da noch ergänzen, wenn ja. ich ehrlich bin? Ne? Also als dann gestern auch die Nachricht kam mit Uerding, dachte ich auch so, ja, jetzt bist du auf der Couch aufgestiegen. Mhm. Hätte ich mir in dem Moment anders gewünscht. Ich hätte mir echt gewünscht, wir machen das am Freitag wirklich sportlich klar. Ne? Heute haben wir wieder gehört, 16.000 Duisburger fahren nach Gladbach.
Ja, Wahnsinn,
und,
oder?
Also, ja, absolut Wahnsinn. Ich freue mich so auf das Bild der Kurve. Ne? Und dann, also
da müssen wir auch Wahnsinn. Mal drüber reden. Also wie können wir uns das vorstellen? Also ihr wart auch schon mal mit dem MSV in Gladbach. Könnt ihr euch daran erinnern? Irgendwie?
Ja, das letzte Pokalspiel, wo wir da in der Verlängerung
2010
gewonnen haben durch das Tor von Andersen und der ganze Gästeblock da explodiert das ist. Das war. Ich habe letztens mal wieder das Video von Matze bei YouTube gesehen, wie der Gästeblock da explodiert ist.
Ich war da, ja.
Ich auch. Also das war. Das war Wahnsinn. Genau wie, ich weiß nicht, als wir danach noch zu den Bussen zurückgegangen sind, dann war da dieser Zaun und auf der anderen Seite sind dann die Ultras von Gladbach langgelaufen und dann wurden wir dann mit diversen Gegenständen verabschiedet.
Und noch ein Wegbier gekriegt.
Noch ein Wegbier bekommen, genau. Und ja, das war echt ein wilder Fußballabend und ich denke mal, da spreche ich für uns drei, dass wir uns das für Freitag genauso erhoffen. Ne?
Ja, also mit dieser Emotion, ne, mit dieser Erinnerung gehe ich nämlich auch in dieses Spiel jetzt am Freitag, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon mal in der Folge hier angeschnitten, dass die Erinnerungen da an Gladbach bei mir so haften geblieben sind und das nochmal dann in einer ganz anderen Dimension und ohne Gegenwehr im Prinzip, ne? Das ist unglaublich, oder? Also Tim, wie sind deine Gedanken?
Ja, ich war ja damals auch in Gladbach, noch als Zuschauer auf der Tribüne, im Blog tatsächlich auch, noch nicht mit Zebra FM. Es war, wie Daniel das beschrieben hat, natürlich eine absolute Explosion der Emotionen. Und war eine wilde Rückfahrt, auf jeden Fall.
Ich kann mich an die Rückfahrt nicht mehr erinnern.
Also, warst du siegestrunken, ja?
Tatsächlich gar nicht. Aber wir waren so, ich hatte das letzte Woche schon erzählt, wir waren einfach sicher, dass wir da auf den Sack kriegen. Die ganze Zeit, das ganze Spiel war davon so geprägt, wann kommt es endlich? Ne? Immer wieder wurden Gladbacher ins Abseits gestellt, aber die Zebras hatten selber auch die ein oder andere Möglichkeit tatsächlich. Aber es war jetzt nie so zwingend, dass du gesagt hast, okay, irgendwann kommt jetzt das aus. Und dann sah es so aus, als würde es dann wirklich tatsächlich Richtung Verlängerung gehen. Und dann, ach, Neururer, das Händchen musst du einfach haben. Ne? Und dann so ein Christopher Andersen dann einfach zu bringen, ist einfach
wieder von der Seitenauslinie dann reingezogen ist und dann bekommt den Ball nochmal abgelegt und haut den Ball dann mit dem Außenrister. War das
echt Neururer? Ich hätte jetzt Sasic gesagt.
Nee, war, glaube ich, Neururer, echt? Oder? Ich gucke das kurz nach. Peter Neururer.
Ja. Ah, okay.
Es war Peter Neururer.
Ich habe nichts gesagt, ich behaupte der Gegenteil.
So, mein Gott, wenn ich gerade hier nochmal drauf gucke, könnt ihr euch noch dran erinnern, mit wem wir damals in Gladbach so an den Start gegangen sind? Habt ihr einen Namen für mich?
Sören Larsen.
Sören Larsen im Sturm ist absolut richtig. Punkt für dich.
Ivo Grilic.
Ja. Ivo Grilic ist aber nur reingekommen tatsächlich.
Ach, das war dann seine letzte Saison, glaube ich, oder die vorletzte Saison, wo er dann wirklich auch so als eher so eine Art Stand-by-Spieler gemacht hat. Mhm.
Er ist für Enes Benhatira reingekommen in der 90. Minute. Also ich kann es euch mal...
Frank Fahrenhorst
ist nicht mehr dabei. In der Innenverteidigung, soll ich es euch sagen? Ihr könnt ja noch weiterraten. In der Innenverteidigung stand aber noch Björn Schlicke.
Oh Gott. Der schöne Björn. Der Sohn von dem ist jetzt auch ein richtiger Fußballer geworden, ne? Der auch schon einen richtigen Namen sich gemacht hat.
Ja, egal. Echt? Mhm. Okay. Auf der linken Seite.
Olivier Vigneux.
So, natürlich.
Der große Franzose. Ja. Ich weiß noch, ich glaube ein Jahr später im Wintertrainingslager in der Türkei habe ich ihm da irgendwie auf Französisch irgendwie angefordert und habe danach dann dafür sein Trikot bekommen.
Geil. Auf der rechten Seite häufig forgotten, always forgotten, Thiago.
Oh. Mhm. Der hat doch damals das allererste Spiel, was er für den MSV gemacht hat, ein Testspiel zu Hause, ich glaube, gegen Brügge. Rote Karte. Testspiel zu Hause, Weltklasse.
Ich erinnere mich an so einige Testspiele, wo man sich die Leute angucken wollte, wo man dann sagte, okay, dann hatte man sofort eine vorgefertigte Meinung. Wie gesagt, wie ich bei Gregory Christ gegen Charleroi hat der mal so aufgespielt. War es Charleroi? Ich hoffe, sonst korrigiert
mich. Erinnerst du dich noch an Valentin Artem?
Natürlich Valentin Artem. Oh. Weil kam der nicht in der gleichen Saison, wo wir diese schrecklichen lila Trikots hatten mit diesem Evonik-Ding. Ja. Ich weiß nicht, war das die Valentin Artem? Der kam auf jeden Fall zusammen mit Dorschku Maha. Boah, ich bin mir jetzt gar ich werf das jetzt nicht.
Dorschku Maha war auch wieder ein anderes Kaliber.
Ja, Dorschku
Maha im Sturm. Boah.
Ist jetzt so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Ne?
Ja, alles. Ja. Tut mir leid. Also das Abschweifen. Also ich komplettiere es mal ganz kurz. Also wir haben in einem so gesehen 4-3-3 gespielt, würde ich sagen, mit Chini Duide auf der linken Seite, Sören Larsen im Sturm, rechts Kai-Uwe. Benhatira dann auf der 10, auf der 6 dann Tiffert und Botzek und dann die Viererkette mit Vigneux, Schlicke, Thiago und Bernd Kozinitz und im Tor der beste MSV-Keeper der MSV-Historie, ja, straft mich Lügen oder hasst mich, Tom Starke.
In den Top 5 auf jeden Fall.
Ja.
Wie gesagt,
ist auch seinen Weg gegangen, muss man sagen. Ne? Ich meine, der sagt, ja, FC Bayern, ich hab einen Elfmeter mit dem Kopf gehalten, ne? Macht mir das mal einer nach, Kollegen.
Ja. Ja, also auf jeden Fall, das mal ganz kurz abgeschweift, das sind unsere letzten Erinnerungen als in Gladbach. Jetzt geht's gegen die zweite Mannschaft. Es fehlt, also wir müssen es kurz machen. Das Ding ist ja, mit dem KFC, das scheint undurchsichtig zu sein. Es ist auf jeden Fall so, dass es noch nicht ganz klar ist. Der Verband sagte, ja, aber unter Vorbehalt mit Düren. Düren ist die zweite Baustelle. Düren kann bis zum 30.04. heute, Aufnahmetag ist Mittwoch, heute ist der 23.04. Ergo können sie noch innerhalb dieser Woche jetzt zurückziehen und sagen, nee. Und das erscheint für mich auch nicht unrealistisch, weil wir haben es jetzt gesehen, die letzten Ergebnisse, die gingen alle nach hinten los. Und da muss man jetzt ja schon schauen, ist es überhaupt noch relevant? Irgendwie schafft man es jetzt noch, die Punkte zusammenzubekommen? Die sind jetzt auf dem 16. Tabellenplatz. Auf Hohkeppel, dem ersten Nichtabstiegsplatz, sind es aktuell 2 Punkte. Aber sie haben auch ein Spiel mehr schon. Dementsprechend.
Ich glaube, das ist auch das Problem, dass durch die Ereignisse gestern in Uerdingen dann Düren auch auf den Abstiegsplatz gerutscht ist.
Ganz genau. Und deswegen sagen die sich dann jetzt vielleicht auch, ah, Leute, es bringt nichts. Es ist eigentlich, ist es da hinten losgegangen, es hat so ein bisschen Publicity gekriegt. Die machen da so ein Crowdfunding, wo ich jetzt aber auch sage, boah, man braucht jetzt 8000 Euro für die nächsten Spiele, um das erstmal abzudecken. Es ist einfach alles traurig. Und dementsprechend ist das Credo, egal was es ist, wir müssen einfach am Freitag gewinnen. Das ist doch das Schöne eigentlich.
Vier Matchbälle sind quasi bereitet.
Genau.
Einer davon muss auch reingehen.
Also, also es wäre doch am Freitag auch überhaupt die beste Atmosphäre, oder? Du spielst auswärts in einem richtig großen, geilen Stadion. Du hast 16.000 Duisburger im Rücken. Na. Also wenn die Jungs da nicht motiviert sind, an dem Abend den Aufstieg gerade zu machen und vielleicht danach noch in Duisburg mit allem Mann ins Stadion.
Ja, träumst du davon?
Ist das wäre doch eine Gaudi. Ich habe Gerüchte gehört, dass man sich wohl in Duisburg im Stadion darauf vorbereitet.
Ist das so, dass man sich vorbereitet?
Eine etwaige Öffnung des Stadions in Betracht zu ziehen an dem Abend nach dem Spiel.
Okay.
Aber wie gesagt, es ist nur ein Gerücht. Ich weiß wirklich nichts Genaues. Aber es ist mir vorhin von einem guten Kumpel zugetragen worden und das lasse ich einfach mal so stehen. Also ich finde es nicht unwahrscheinlich.
Es gibt Fangruppen, die das tatsächlich vorhaben, die tatsächlich da einreiten wollen, was weiß ich, also die sich das wünschen. Ich kann dazu jetzt auch Stand jetzt nichts sagen. Die Stadt wollte sich da jetzt ja auch noch nicht zu äußern, beziehungsweise wie das jetzt geöffnet wird. Es soll ja so ein bisschen 2005 Revival sein, so, oder? So nach dem Frankfurt-Spiel. Ach,
komm, die Kipplaster vom Walter. Und das, ja.
Aber das war auch mega, oder? Du dieses Tor in Frankfurt und du fährst nach Hause im Stadion und dann die totale Ekstase da in der Nordkurve.
Das war auch eine geile Tour. Da bin ich mit dem Auto hingefahren nach Frankfurt. Wir sind durch einen absoluten Regen, total, weiß ich nicht, hat Bindfäden geregnet. Deswegen sind wir auch viel zu spät gekommen. Ich weiß noch, ich komme in die Kurve rein und ich sehe nur, scheiße, es steht 1-0 für die Eintracht. Und dann, Entschuldigung, das schneiden wir raus, ne? Und dann in der Sekunde wirklich sehe ich nur so, was liegt denn da so, was steht denn da, liegt der Ball denn da so, zack, Elfmeter geschossen, 1-1. Und irgendwie, das war schon irgendwie ein geiler Einstieg in dieses Spiel. Aber ich schweife schon wieder ab und erzähle von alten Geschichten. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Gladbach-Spiel. Ich meine, das ist ja eine echte runde Nummer, das auch für Dietmar Hirsch. Ne? Also der ist ja, kommt ja da aus der Ecke, aus Viersen oder wo kommt der her? Eigentlich gebürtig. Er macht ja keinen Hehl draus, dass er da auch immer gerne gespielt hat und da auch noch Verbindungen hin hat. Für ihn ist das natürlich auch eine emotionale Nummer, wenn der wirklich da aufsteigen sollte, wo es ja jetzt auch ein bisschen nach aussieht.
Und Didi Hirsch hat ja auch im Laufe der Saison, hat er ja auch echt einige Sprüche abbekommen, ne? Bezüglich seiner Taktik und auch seiner vielleicht auch zu späten Wechsel während der Spiele, aber ich habe doch letztens mal ins Portal geschrieben, das muss man Didi Hirsch einfach mal zugestehen. Der hat sein Ding durchgezogen, der hat auch Dinge angepasst, der hat sich auch, glaube ich, ein bisschen an die Situation in Duisburg angepasst. Und ganz ehrlich, wenn du so wieder hochgehst, ne, was viele andere Mannschaften ja nicht geschafft haben in einem Jahr, dann musst du echt sagen, Didi, also ne, ich ziehe meinen imaginären Hut und well done. Also richtig, richtig gute Leistung.
Also Didi hat ja den Spruch mit dem Heavy-Metal-Fußball hier geprägt und hat den ja auch oft vor den Latz geknallt gekriegt, muss man ja einfach so sagen. Aber ich glaube, wir haben den einfach nur falsch verstanden, diesen ganzen Bums, den er uns da vor die Füße geknallt hat. Der hat ja gar nicht spezifiziert, was für ein Heavy-Metal-Fußball er spielen wollte. Also ob das jetzt einfach nur Thrash-Metal in die Fresse sein soll oder irgendwie filigranen Progressive-Metal. Also da kommt wieder der Musik-Nerd in mir raus. Ne? Aber es hat auch in der Zeit so ein bisschen so, ich glaube, einen leichten Wandel gegeben. Also mittlerweile sieht es ja nicht mehr ganz trashig aus, sondern schon ein bisschen progressiver. Aber das war wahrscheinlich einfach nur ein Missverständnis in der Kommunikation.
Wenn wir gerade dann du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen, auch zurückzublicken, ne? Also so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben uns ja tatsächlich auch teilweise uns so ein bisschen auch angeguckt während der Spiele. Wir haben ja viele Auswärtsspiele auch zusammen gemacht und gedacht, was ist das hier gerade? Ne? Was zeigen die hier gerade? Warum uns auch gefragt, wo kommt dieses Gesicht des MSV her und was passiert in der Kabine? Und warum spielt X und warum spielt Y nicht? Obwohl er immer, wenn er spielt, krasse Leistungen zeigt. Ne? Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Die offene Frage, was ist mit Bogians? Oder warum hat Michel so häufig nicht gespielt? Ne? Die offensichtlich auch von allen Spielern, wenn ihr Spiele wenn du Spieler fragst, sagen die dir immer, ja, das sind auf jeden Fall Michel ist der krasseste Fußballer, was der auf einer Briefmarke macht. Ne? da fragt man sich dann doch, warum nicht und weshalb? Und wie ihr schon sagtet, ne, es ist ja eine Entwicklung da gewesen. Ich hatte mich ja auch mit Christoph Gebhardt, aka Schimanski, auch darüber unterhalten, weil ich auch wissen wollte.
Feiner Typ übrigens.
Bester Mann.
Mag ich sehr. Schön groß geht raus.
Ich erfreue mich immer wieder auch an seinen Analysen und finde auch mich immer wieder an dem, was er so sieht, wieder. Aber kann auch immer wieder nochmal was von ihm auch lernen und da erfreue ich mich dran. Und er hatte ja auch mit ihm im Winter so in der Anfang der Rückrunde dann mal so ein bisschen geguckt haben, was fehlt denn und was müsste denn sein. Da hat er ja auch schon in den Fingern viele Wunden gelegt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass natürlich kannst du nicht alles bedienen, auch als Trainer nicht, weil du hast ja immer noch eine eigene Philosophie. Aber ich fand schon, dass es auch bei Hirsch, wie ihr schon sagtet, zumindest auch was Personalentscheidung angeht und auch was die Varianz im Spielaufbau und auch in der eigenen Ballführung und im eigenen Ballbesitz irgendwie geändert hat. Weil das war viel Hurra und viel Superman-Fußball. Das hat sich schon gewandelt. Man hat schon das Gefühl, dass es schon gegen Spiele, die scheiße laufen, häufiger schon mal einen Plan B hatte, einfach weil der Ballbesitz selber besser lief. Das ist aber natürlich jetzt mit Vorblick oder Vorgriff auf die dritte Liga für mich trotzdem kein Ding, wo ich sage, das ist so ein stabiles Konstrukt, wo ich sage, da lehne ich mich jetzt zurück. Ich weiß wirklich nicht, was die dritte Liga bringt. Ich möchte das jetzt auch gar nicht zu groß anbringen. Trotz all der Euphorie finde ich schon, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Aber glaubt ihr, dass das wirklich nachhaltig ist? Glaubt ihr, dass sich da jetzt auch für größere Aufgaben was gefunden hat, jetzt auch mit dem letzten Drittel der Saison?
Also meiner Meinung nach wirst du auf bestimmten Positionen für die dritte Liga musst du einfach Leute holen, die auch ganz andere Kaliber sind und auch einen ganz anderen Fußball spielen können, weil ich auch glaube, die dritte Liga wird einfach ein viel schnellerer Fußball auch. Gerade die Offensiven in der dritten Liga gegen unsere Abwehrreihen. Und da sehe ich auch bei einigen etablierten Spielern bei uns in der Abwehr schon eine Baustelle. Aber ich glaube, nicht erst seit gestern wird Chris Schmold da zusammen mit der sportlichen Abteilung schon eine Art Schattenkader aufgebaut haben. Und ich bin da guter Dinge, denn das, was Chris Schmold auch diese Saison an Spielermaterial geholt hat zum MSV, was sich da auch für Leute entwickelt haben, ich nenne einfach nur mal Leon Müller. Also ganz ehrlich, was der auf der Sechser für einen Fußball spielt und für eine Stabilität reingebracht hat oder auch Bokians und Michel bringt, ne, wie du schon gesagt hast, beides wirklich hervorragende Fußballer, die aber dann in der dritten Liga auch mal den nächsten Schritt machen müssen, um dann auch wirklich mal eine Art Führungsspieler zu sein. Meiner Meinung nach können beide noch ein bisschen an der Körperlichkeit arbeiten, weil daran hat es mir in dieser Saison bei beiden so ein bisschen gemangelt. Aber wenn die beide den nächsten Schritt machen, und dann hast du noch Patrick Susek, wo ich mir denke, da hat der MSV mal wieder richtiges Tafelsilber.
Absolut, steile Entwicklung.
Ja, super. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was die dritte Liga uns bringt.
Was mir natürlich so ein bisschen ein gutes Gefühl vermittelt, ist, dass die Mannschaft ja weitestgehend zusammenbleiben wird. Also dadurch, dass wir den großen Umbruch im Sommer hatten, werden, glaube ich, keine Verträge, die jetzt auslaufen. Das heißt, es geht uns da niemand flöten, keine Leistungsträger werden uns irgendwie genommen, es sei denn, da kommt irgendwie doch jemand mit einem dicken Scheckbuch, was beim MSV ja leider auch häufiger passieren kann, muss man einfach sagen. Was aber immer passieren kann, wenn man sich Ausbildungsverein nennen möchte. Ne? Also klar, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich denke so, dass mit dieser wirklich überdurchschnittlichen Regionalligamannschaft, die jetzt einfach da auf dem Platz ist, die jetzt auch zusammengewachsen ist, die eine Einheit ist, das sieht man ja auch, wie die jetzt damit abseits des Platzes umgehen, mit Verletzungen von anderen Spielern, wie die sich freuen, wenn jemand, der länger nicht getroffen hat, trifft und so weiter und so fort. Man sieht, dass das eine Mannschaft ist, die funktioniert, die einen Plan hat, die auch ein Ziel hat, die einen absoluten Willen hat, auch aufsteigen möchte. Dass die mit einer punktuellen Verstärkung, wie Daniel gerade schon sagte, in der dritten Liga durchaus konkurrenzfähig ist, vielleicht nicht von Minute 1 an sofort oben mitspielt oder auch irgendwie gesichert im Mittelfeld ist und sich auch erstmal finden muss. Aber ich denke nicht, dass wir am Ende des Jahres nochmal so zittern müssen wie die letzten 3 Jahre vor dieser Saison.
Ich sehe das ganz ähnlich, dass der große Unterschied ist, dass sich von Anfang an eine Mannschaft gefunden hat, oder eine Mannschaft finden musste. Das alles für die allermeisten ist neu war. Die allerwenigsten waren schon da. Das heißt, für alle waren im selben Boot und alle mussten gleich schwimmen. Ne? Und das ist natürlich ganz wichtig bei so einem Teambuilding, als wenn du dann irgendwie schon so, das ist jetzt hier der Leitwolf, das hier ist, der hat da und da das Sagen, der hat da und da das Sagen und es wird irgendwie nur punktuell verstärkt und dann kommt es noch dazu, dass dann wie vor dem Abstieg dann Leute kommen, die anderes gewöhnt sind, sich dann auch nicht von einem Leitwolf, der schon lange da ist, was sagen lassen oder was wie, ne, also dass irgendwie auch die Dynamik da fehlt. Die Dynamik innerhalb des Teams, da gebe ich euch absolut recht, da bin ich fest von überzeugt, das stimmt. Aber genau das, es ist ein anderer Druck jetzt in der dritten Liga auf unsere Führungsspieler. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das ist das, was mich auch nicht fuchst, sondern wo ich auch sage, die müssen weiter dann aber auch vorbereitet werden, die müssen weiter geschliffen werden. Es muss weiter geguckt werden, wie kann ich das Spiel dieser Spieler weiter forcieren? Was liegt diesen Spielern? Ist das nur ein schnelles Umschalten? Ist das immer nur ein Reagieren und irgendwie versuchen, schnell in die Räume zu kommen, die Ball fernen und damit den Gegner zu überrumpeln? Oder ist es halt auch wirklich in Phasen, wo der Gegner an der Grundlinie steht mit 8 Mann, ne, wie kriege ich so einen Riegel gebrochen? Ne? Das wird natürlich in der dritten Liga erstmal nicht so immer der Fall sein. Es wird Mannschaften geben, die sagen, wir haben jetzt gegen einen Aufsteiger, auch wenn er MSV heißt, einen anderen Anspruch. Ne, wo man sich vielleicht vorher noch auf Augenhöhe oder vorher der MSV irgendwie runtergeguckt hat. Ich denke, da ist auch sowas wie Erzgebirge Aue. Da war ich immer so, irgendwann war es auf Augenhöhe und jetzt wird, wenn man jetzt nach Aue fährt, muss man sagen, oh, hoffentlich wird's gut. Ne, wisst ihr, was ich meine? Da gibt's das viel, bei vielen hat sich da irgendwie so das Ansehen und die Augenhöhe so ein bisschen geändert. Und ich glaube, dass wir da dann natürlich auch wieder den Vorteil haben zu sagen, wir müssen viel reagieren. Und ich glaube, so ein reaktionärer Fußball, der liegt natürlich dann auch wieder der Hirschtruppe. Das haben wir immer wieder gezeigt. Wenn jemand in die Fallen, die Hirsch und Höhner stellen, irgendwie tappt, dann geht's auch schnell. Da sind die effizient. Das finde ich sehr, sehr gut. Dementsprechend, ist das so eine krasse Wundertüte. Aber ich gehe mit euch mit. Dieses Fundament, das da gegossen wurde jetzt in dieser Saison, das muss, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Ich hätte dafür nicht absteigen wollen, aber es ist tatsächlich das, was wir tatsächlich gut mitnehmen.
Am Ende des Tages war der Abstieg, ich meine, jetzt sollte man die Klammer vielleicht noch nicht zumachen, wo der Aufstieg noch nicht hundertprozentig eingetütet ist, aber am Ende des Tages glaube ich, dass der Abstieg ziemlich heilsam war für alle beim MSV, nicht nur für die Führungsetage, die natürlich fast gänzlich komplett ausgetauscht wurde, für die ganze Mannschaft, die komplett ausgetauscht wurde, aber auch für die Fans, die endlich mal wieder die alte Liebe entdeckt haben, die endlich mal wieder in Scharen ins Stadion kommen, die auswärts mit, gut, jetzt Aufstieg 16.000, in Gladbach ist vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, aber auch jedes andere Dorffest da irgendwie bereist haben und beackert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder die ganzen Verbindungen des Vereins zu den Sponsoren, zu Helmich, die jetzt wieder aufgeflammt sind, Schau ins Land, was gekittet wurde, das Verhältnis zur Stadt, was ja immer angespannt schien, zumindest nach außen hin, dass das alles, zumindest was es jetzt den Anschein für uns Fans, Außenstehende macht, dass das gekittet ist, dass das wieder im Reinen ist, dass man jetzt eine Basis hat, auf der man aufbauen kann, auf der man auch gewillt ist aufzubauen. Das war schon wirklich ziemlich heilsam. Wie du schon sagst, ich muss dafür nicht noch mal eine Saison vierte Liga machen, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das war jetzt einmal schön, den Ochsenritt durch Hohkeppel und Wuppertal und wie sie alle heißen. Sicherlich schöne Fußballvereine und schöne Dörfer und kann man auch hinfahren und alles gut, aber ich möchte da nicht mehr im MSV hin. Ich möchte nach Hamburg, ich möchte nach Berlin, ich möchte nach Frankfurt und ich möchte, weiß ich nicht, in die großen Stadien dieser Republik. Klar, nicht nächste Saison, aber das muss auch der Anspruch sein, den der MSV sich selbst geben muss. Ja. Also dafür finde ich, das, was es gebracht hat am Ende an heilsamen Pflastern, hat diese Saison, glaube ich, schon einiges mit sich gebracht.
Und ganz kurz, lass mich das noch ergänzen. Ja. Wir mussten erst absteigen, um wieder wirklich so eine Art von sexy zu zeigen als MSV, oder? Wir haben einen Zuschauerdurchschnitt, den wir die letzten Jahre in der dritten Liga und ich glaube sogar selbst in der letzten Zweitligasaison nicht hatten. Ja. Ich mir denke, das Tim hat es gerade gesagt, das gesamte Umfeld, also wirklich von Stadt, von EV bis KGAA, Mannschaft, Fans, was das für ein Zusammenhalt geworden ist, diese Saison, ne? Auswärts zu Hause, überleg, guck dir die ganzen Choreos an, guck dir die Massen an Leuten an, die auf einmal im Stadion waren gegen Gegner, wo du dir denkst, ja normalerweise, was haben wir vor der Saison prognostiziert an Zuschauerschnitt? Ja, da kommen die üblichen 5.000 Bekloppten vielleicht. Und dann fängt der Dauerkartenverkauf an und denkst dir, was ist nur in dieser Stadt los? Das ist unglaublich. Und ja, die Mannschaft hat es jetzt gekrönt oder krönt es jetzt hoffentlich am Freitag.
Dabei, sich zu krönen.
Ja, wie gesagt,
der König der Widow.
Das Schöne ist ja, dass diese ganze verzwickte Situation jetzt einfach nur dazu führt, dass man sagen kann, ja super, einfach nur Freitag gewinnen. Ne, es ist eigentlich schöner. Ne? Wir haben uns gestern ja schon geärgert. Ne? Gewinn auf der Couch fühlt sich scheiße an. Aber jetzt im Endeffekt ist es ja so, na, also was für Luxusprobleme. Ne? Oh, fuck, aufgestiegen, aber nicht da, wo wir wollten. Nein, es ist natürlich auch beschissen, muss man ja dazu sagen. Das möchte ich ja auch an der Stelle nicht unerwähnt lassen, dass wenn Uerdingen jetzt, wenn das so durchgezogen wird, wenn der Insolvenzverwalter sich da durchsetzt, das heißt also, dass die Spieler nicht weiterspielen dürfen. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Sie versuchen ja rechtlich dagegen vorzugehen und auch der ESA, dieser Spielerberater, der Vermarkter versucht ja auch irgendwie das Geld für die Spieler aufzubringen und sagt, ey, im Verein kostet das nichts. Wenn die das durchgeboxt kriegen, dann spielen sie vielleicht auch noch bei uns in Duisburg. Ne, wenn das irgendwie läuft, dann wäre das ganz gut, weil dann geht es auch noch um die Einnahmen, dass wir für ein Heimspiel, das wir eingeplant haben.
Die spielen jetzt am Samstag ja auch würden gegen Wuppertal spielen und da möchte dieser Herr ESA ja auch entsprechend sich um alles kümmern.
Security, alles möchte der machen, dieser ESA. Also
da bin ich aber auch mal gespannt, wie die Polizei da reagiert, weil das ist ja, ne, de facto Uerdingen-Wuppertal ist ja ein Hochrisikospiel. Ne? Und jetzt bis Samstag noch realisiert werden soll, ich bin mal gespannt. Also
tatsächlich, also jetzt interessiert mich Uerdingen nicht mehr, als dass wir jetzt in einer Liga spielen. Auch wenn ich gebürtiger Kaldenhauser bin und Uerdingen quasi früher immer näher war als die Wedau. Aber
okay. Naja, warum?
Egal. Also auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ich bin jetzt auch kein Insolvenzexperte, aber wenn der Insolvenzverwalter das Licht ausschaltet, dann ist das Licht aus. Da kann kein anderer kommen und sagen, hier mal, wir machen jetzt aber doch weiter, ich gebe jetzt noch mal Kohle. Da stehen andere Gläubiger. Da kann nicht der ESA sagen, ich zahle jetzt die Gehälter weiter, ich mache dies, ich mache das, ich mache tralala. Halte ich rechtlich für sehr schwierig. Ich meine, ich würde es uns allen wünschen, dass Uerdingen vielleicht doch noch zu dem Spiel hier anreist, weil das wird ein geiles Heimspiel, tatsächlich. Da kommen, weiß ich nicht, wie viele Uerdinger, oder kommen, wird unsere Hütte wird voll sein. Weil bis dahin hoffentlich der Aufstieg schon eingetütet ist.
Aber das macht halt, wie gesagt, diese Schrödingers Katze-Situation, die macht es irgendwie so für uns ja dann trotzdem schön zu sagen, Freitag ist das Spiel der Spiele, egal was. Ob Düren jetzt noch innerhalb der nächsten Woche zurückzieht, ob Uerdingen es irgendwie schafft, dann sich eine Mannschaft zusammenzudengeln oder irgendwie das irgendwie zu wuppen, das ist uns alles egal. Das ist auf jeden Fall am Freitag für mich, genau wie du schon sagst, das Spiel der Spiele, irgendwie da läuft's drauf zu. Wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen in die Glaskugel geschaut und einfach so ein bisschen auf die Leistung ja ganz oberflächlich geguckt und gesagt, und es hat eine Entwicklung auch beim Trainerteam gegeben und auch im Denken und im Umdenken.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Wo wir jetzt aber auch schon so ein bisschen auf die Saison zurückblicken und ihr als Zebra FM, ihr wart ja immer vor Ort. Und auch wir gerade auswärts, Daniel, wir haben uns ja immer wieder mal getroffen. Was bleibt für euch hängen? Unabhängig jetzt mal ganz klar vom Sportlichen erstmal. Was bleibt für euch bei einer Regionalliga hängen? Also was sind so die Emotionen, wenn ihr jetzt so zurückschaut? Was sind so die Sachen, die hängen geblieben sind, auch an Erlebnissen?
Also in erster Linie der absolute Kontrast, den man erlebt. Also auf der einen Seite hast du hier ein bundesligataugliches Stadion mit Infrastruktur ohne Ende. Hatten wir ja kurz vor der Sendung schon ein bisschen drüber, wie da die Situation mit Internet, mit WLAN, mit Strom, mit so Basics wie ein Tisch, wie ein Stuhl, wo man irgendwie versucht, eine Reportage irgendwie hinzukriegen. Das kannst du in irgendwelchen kleinen Dörfern, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, einfach hast du das nicht. Da kriegst du das nicht. Da hast du keine Infrastruktur. Es gibt da keine Anforderungen vom Verband. Wenn du da mit deinem Privathandy irgendwie einen guten Internetvertrag hast und rauskommst, hast du Glück gehabt. Und wenn nicht, stehst du da mit einem ungewaschenen Hals, ne?
So ist es.
Und diese Kontraste, das ist das, was für mich die Regionalliga ausmacht. Klar, der MSV ist selbst verschuldet da unten reingekommen, keine Frage, brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Andererseits ist für mich auch ein absolutes amateurhaftes Verhalten auf Seiten des Verbandes. Es gibt keine Lizenzierungsverfahren für die Regionalliga, sondern es gibt eine Sicherheitsleistung, ich weiß nicht, wie hoch die ist, 15, 20, 30.000 Euro, keine Ahnung, und dann darf da im Prinzip jede Thekentruppe antreten, die sich sportlich qualifiziert. Das kann nicht der richtige Weg sein. Mhm. Es gehen beim MSV, geht es um Millionenbeträge am Ende der Kalkulation, am Ende des Jahres, und auf der anderen Seite hast du da irgendwie Vereine, die da irgendwie für Nüsse spielen und ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ja, dann spielen wir nicht zu Ende. Das ist scheiße. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Das muss der Verband sich auf die Fahne schreiben. Da muss der Verband handeln oder am Ende des Tages vielleicht auch der DFB mal irgendwie alle Verbände mit ins Boot holen. Es wird ja über eine große Regionalliga-Reform länger schon nachgedacht, dass die fünf Ligen, ein Meister muss aufsteigen und so weiter. Brauche ich jetzt nicht alles klein reden, groß reden, wie auch immer. Ich bin froh, dass die Zebras jetzt da hoffentlich bald raus sind und wir da nie wieder hin müssen.
Also du nimmst mit irgendwie ein Stück weit Romantik, aber ein Stück weit auch Dilettantismus, der sich dann auch auf Ergebnisse und an den ganzen Verband durchzieht.
Genau, ja.
Dani, wie ist es bei dir?
Ja, wie du schon gesagt hast, Tim, wir haben uns ja oft auswärts gesehen und Tim hat schon gesagt, die Rahmenbedingungen
Tim
waren...
Tim und Tim, das ist immer schwierig. Tim 2 hat schon gesagt.
Also der Tim von Silber FM hat ja gesagt. Ja, ne?
Und, ach, ganz kurz, muss ich auch sagen, da kriege ich übrigens sehr viele Lobe übrigens immer wieder. Hey, du bist doch Tim, ne? Du machst doch Radio. Und er sagt, ja, super. Und dann verabschiedet er sich nette Worte ausgedacht. Ich höre immer Zebra FM. Und ich so, ja, alles klar.
Wie so Schauspieler, die in anderen Filmen zugeordnet werden.
Genau. Fand ich gut, ihn zurück in die Zukunft. Du warst doch super, du warst da super, danke. Da mache ich gleich mit. Aber sehr, danke schön. Ich streiche immer mal wieder für dich, streiche immer mal wieder ein Lob ein, Tim. Okay. So, entschuldige bitte.
Mach ruhig, alles gut. Also,
die Rahmenbedingungen waren oft sehr, sehr krass. Wenn ich auch überlege, wo wir in Wiedenbrück waren, wo wir an diesen Stehpulten waren und dann gefühlt auf 10 bis 20 Metern einfach mit mehreren Verlängerungskabeln gearbeitet haben, um da irgendwie den Strom für alle gewährleisten zu können. Das hatte, wenn ich mich so an die Saison jetzt komplett erinnere, das hatte seinen Charme, aber reicht dann auch. Also dann ist es auch schön, nächstes Jahr in der dritten Liga andere Voraussetzungen zu erleben. Was ich aber sagen muss, auch wenn ich so an Hohkeppel denke, die ja auch in Düren gespielt haben, die meisten Mitarbeiter von denen sind, auch wie wir von Zebra FM, alles Ehrenamtler, ne, die das auch wirklich aus Herzblut machen und weil sie ihren Verein auch entsprechend unterstützen wollen und auch ja lieben in der Hinsicht. Und also überall ist man da sehr herzlich aufgenommen worden oder auch begrüßt worden, wenn man sich dann da vorgestellt hat. Aber es gab natürlich auch dann die Vereine, ohne die jetzt nennen zu wollen, wo man dann hinkommt, ja, Mahlzeit, Zebra FM wollte die Akkreditierung abholen. Mhm. Und du wirst einfach 5 Sekunden lang total leer angeguckt, von wegen, hä? Und dann, ja, soll ich mal einen anderen Kollegen fragen? Ja, geh mal da. Und also es hatte seinen Charme, aber es war auch zum Teil, ne, du hast es ja auch miterlebt, überleg mal unsere Reportage aus Hagen.
Also Hagen, Ischelandstadion werde ich auch niemals, niemals im Leben vergessen. Ja. Also du, ne, wir saßen auf diesen Sitzschalen, einfach nur Sitzschalen. Mhm. Du, Zierbreif, auswärts, ihr hattet so eine Sporttasche dabei, wirklich, ne? Und du hast aus dieser Sporttasche deinen Laptop geholt, den ihr ja auch braucht für Übertragung, weil ihr hängt den ja genauso, wie wir hier gerade aufnehmen, mit so einem Broadcaster, einfach so einem viereckigen Kasten, wo man Headsets dran anschließt. Und der schießt das dann ins Internet. Ihr habt das dann irgendwie so gedeichselt, dass du hast die Tasche dann auf dem Schoß, ne, und dann den Laptop, glaube ich, oder den
Broadcaster. Ja, den Laptop hatte ich auf dem Schoß. Links von mir war ja Laura, die als Gast dabei war. Die hatte dann quasi das Broadcast-Set quasi auf dem Schoß und wir saßen dann da ziemlich eng. Hinter mir saß Dirk Retzlaff, der da am Tippen war und ich habe immer gespürt, was Dirk Retzlaff da getippt hat, weil er seinen Laptop immer auf meinem Rücken so ein bisschen abgestützt hat. Er hatte entsprechend auch keinen Platz und die ganzen Kabel, auch bis wir Strom hatten, dann Jochem von der BZ, Jochem, hast du da noch Platz für Strom? Und dann über 3 Sitzreihen quasi die Kabel verteilt. Das war schon, es hat geklappt, aber es war schon echt wild.
Das hatten wir letzte Saison im Pokal, wo wir das erste Spiel mit Boris Schommers in Uerdingen waren. Und dieses, möchte ich nicht länger drüber nachdenken, da hatten wir auch keinen Strom. Da habe ich vorher noch mit dem Kollegen von dem Radio Blau-Rot telefoniert. Der sagte, ja, wir nehmen immer hier so eine dicke Powerbank mit. mit, die stelle ich dann draußen an, also so einen kleinen Generator quasi, und dann lege ich mir da ein 100-Meter-Kabel hin. Ich sage, ach du Scheiße, wie machen wir das denn? Dann hat der mir noch Strom da irgendwie hingelegt und sehr netter Typ übrigens, einen schönen Gruß geht raus, auch wenn du es nicht hören wirst.
Wer weiß.
Also das war schon sehr abenteuerlich. Ich meine, gut, war noch Bauphase damals, ne, aber ja, aber auch das ist Regionalliga.
Ja, ja, klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hagen war für mich eine Grenzerfahrung, ne? Aber auch zum Beispiel Bocholt, solche Geschichten, dass damit Fans auf einmal konfrontiert sind, die mit dir in der Pressetribüne stehen, ne? Weil, wie du hast Wiedenbrück angesprochen, da hatten wir auch Stehtische so lange. In Bocholt war das gleiche, nur die waren quasi schräg. Also da fiel mir dann ja irgendwann, ich habe ja das Glück, ich bin ja eigentlich nur mit Handy da und einem Anschluss. Das Handy hat eine App, wo ich mich dann quasi live schalte. Die ersten 15 Spiele war die Verbindung immer kacke, weil wir hatten noch einen anderen Anbieter, als den wir jetzt haben. Und dann ging das halt immer verloren. In Bocholt ist mir dann auf wegen dieser schrägen Platte ja das Handy runtergefallen. Und der Adapter für das Mikro abgebrochen. Und dann musste ich da 90 Minuten lang mit dem Telefon hantieren und über Telefon Kriegsberichterstattung machen. Und dann quasi auch 90 Minuten lang, du musst ja den Sender auch abhören. Dann hatte ich da 90 Minuten lang quasi wie so ein schlechtes Band Radio Duisburg über dieses, ne, so habe ich das 90 Minuten durchgezogen. Eine absolute Grenzerfahrung. Aber dann auch noch die Fans, die haben euch noch mehr gestört als mich, weil ich glaube, ich sah noch verzweifelter aus. Da waren dann ja, wir standen auf der ehemaligen oder der sonstigen Fan, VIP-Tribüne oder so, wo die dann irgendwie mit ihrem Weinchen im Pappbecher irgendwie stehen. Und die fingen dann ja an, euch und mir auch reinzurufen. Ja. Ne, weil da war ja überhaupt keine Absperrung. Die standen einfach direkt hinter uns. Was labert ihr denn hier? Hallo, das ist eine Live-Aufnahme. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich denke, wo ihr sagt, vielen Dank Regionalliga, war schön. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich sage, immer dieses Wilde, aber auch, ich wurde mehrmals von irgendwelchen uninformierten Ordnern, auch so eine Sache. Uninformierte Ordner, es tut mir leid, ich krieg gerade richtig Vietnamkrieg vielleicht. Ey, Alter, jedes Mal, wenn ich da mit meiner Radio Duisburg-Karre ankam, ne, ey, ich frag die Leute, kann ich denn hier noch parken? Ich bin auch, ich hab Presse, ne? Ich komme schon mit dem Radio Duisburg-Auto, Radio Duisburg in dein Gesicht, ne? Mehr Radio Duisburg geht nicht. Ich hab auch wahrscheinlich noch einen Radio Duisburg-Pulli an. Ja, ich bin von Radio Duisburg, glaub's mir ruhig. Es ist nicht versteckte Kamera. Ja, keine Ahnung. Aber die Jungs hatten niemals Ahnung. Gleiches Ding, in Bocholt. Ich fahre an dem Stadion vorbei, Parkplatz 4, direkt der erste, hätte um einer sein müssen.
Wir standen nebeneinander.
Genau.
Ja. Ach, du hast den genommen.
Da schickt mich der Typ, der davor steht, sagt P4? P4? Nee, keine Ahnung. Schickt mich weiter Richtung, ich fahre die ganze Straße durch, stehen da so zwei, drei nette Polizisten. Ich sag, ich muss zu P4. Ja, da musst du drehen, ist da hinten der erste Parkplatz. Da komme ich wieder zu diesem Typen, ne, und der guckt mich mit großen Augen an. Und ich sag, fragt mich dann so, hast du gefunden? Ich so, ja, dreh dich mal um, das ist P4. Und er sagt, oh, ja, tut mir leid, ja, sorry. Wir wussten halt nicht mal, was sie bewachen. Ne? Also so. Und das war mit diesen Ordnern, das ist in der dritten und zweiten Liga nicht unbedingt besser. Aber in der vierten Liga war die Dichte der Leute, die keine Ahnung, was ich hier tue, wirklich sehr, sehr groß.
Das ist aber auch meine Erfahrung generell gewesen, nicht nur in der Regionalliga, egal wo man hinkommt. Die erste Frage ist immer, wenn ich sage, jo, hier, Zebra FM, ne, hier müssten irgendwo unsere Akkreditierung liegen. Ja, zeig mal Presseausweis.
Ja, ich habe keinen Presse.
Wir machen das ehrenamtlich, ne? Ich schreie hier am Wochenende ins Mikrofon, mehr mache ich nicht. Ja, ich habe keinen Presseausweis, was willst du jetzt? Ja, nö, dann kannst du hier nicht rein.
Ja, jedes Mal. Ich habe einen Redaktionsauftrag, ich habe selber keinen Presse. Nur wenn du irgendwann mal irgendwas veröffentlicht hast, kann jeder in einen Presseclub eintreten und dann irgendwie da einen Presseausweis beantragen. Das ist ja nicht irgendwie was Geschütztes oder sowas, wo man sagt, oh, hier kommt jemand mit einem Presseausweis. Das kann ja jeder im Prinzip haben. Ne, das geht ja relativ fix. Und deswegen finde ich ist das so eine wässrige, so, zeig mal deinen Presseausweis. Ich habe einen Redaktionsauftrag. Ne, ich komme hier mit, also ich weiß nicht, es ist jedes, genau das habe ich auch häufig.
In Bocholt war ja auch schön, als ich mit dem Sebastian, schöne Grüße, mein Freund, da ankam. Und dann wurden wir quasi abgetastet wie Schwerverbrecher. Ich so, oh, okay, dann ist das hier so, ne? Wollt ihr noch in die Tasche gucken? Nee.
Ja.
Ist okay. Ja. Also wir hätten da wirklich getränkeweise Bier mit reinschmuggeln können oder sonst was.
Nee. Und daneben, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist das her, wo wir letzte Mal in Leipzig gespielt haben, da habe ich die Übertragung gemacht, alleine, weil Marc Zeller an dem Morgen krank geworden ist, bin ich nach Leipzig gefahren.
2013 vielleicht, irgendwie sowas?
Ich hätte jetzt noch länger her gesagt, aber ja, ich habe vorhin schon gegen dich verloren, ich sag jetzt nichts mehr.
Er guckt wieder.
Währenddessen kann ich ja die Geschichte ausführen.
Ja,
dann komme ich in das Stadion, dann kommt eine sehr hübsche Dame auf mich zu mit so einem Anzug an und fragt mich, ja, wer bist du denn? Ich bin ja hier, ne, Zeiger, Presse, Zebra FM vom MSV. Ja, warte mal, ich habe dich auf meiner Liste, du sitzt auf Platz sowieso. Und führt mich zu meinem Platz, ich musste meine Tasche nicht tragen, gar nichts, also wie so ein, ne, also ich... Das war unfassbar. Dann hast du da einen Pressebereich gehabt. Da waren die Tische auf Schienen. Das habe ich noch nie gesehen. Du hast da gesessen in so einem Sessel. Da konntest du den Tisch nach vorne und nach hinten fahren. In dem Tisch eingelassen, eine Glas, also so ein Glaskasten. Darunter ein Fernseher. Da konntest du Sky umschalten. Da konntest du dir das Spiel auf Sky angucken, während du da oben sitzt. Unfassbar. Also
ja, es gibt also Unterschiede. Übrigens. Ja. Entweder warst du 2015 Dezember da oder 2013, als ich nämlich auswärts auch da war. Deswegen hatte ich, also ich hatte ganz unterschlagen, dass die Leipziger 15, 16 auch noch zweite Bundesliga gespielt haben. Ich dachte, die wären da schon in der ersten Liga gewesen. Die haben da noch zweite Bundesliga gespielt. Da waren wir dann nochmal da. Dies habe ich komplett auch aus meiner Erinnerung gelöscht, weil ich war halt 2013 auswärts, war ich halt da.
Ja.
Noch Zentralstadion.
Das war, glaube ich, früher. Das war nicht im Winter.
Nee, ich war nämlich im Sommer da. Aber guck mal, ich hab's komplett aus meiner Erinnerung an Nikolaus, haben wir 4-2 da verloren, 2015. Komplett aus meiner Erinnerung gelöscht.
Wow. Ja doch, stimmt.
Ne? Aber zu Hause, im Mai, 15.05.2016, haben wir 1-0 gewonnen.
Ja.
Aha.
Ja.
Ja, ja.
Ja, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Müssen wir über HB muss Aufstieg reden? Nee, ne? Also komm, ey, kann man machen. Ey, ja, blöder Gag, mein Gott. Brauchen wir nicht drüber aufregen, fertig.
Also ich habe selber, wie gesagt, ich habe da selber irgendwie, ich habe in privat, wie gesagt, öffentlich ist das nochmal was anderes, privat hatte ich auch sowas, so von der Titanic, irgendwie so ein Mischding, so Werner Lorand und
ja,
und
ja. Ach, genau, da habe ich auch gesehen.
Da habe ich mich auch nicht verknüpft, habe auch gedacht, kommt jetzt irgendeiner um die Ecke und scheltet mich irgendwie so, aber... Ja,
aber da den Jungs und Mädels von MSV irgendwie Vorsatz zu unterstellen, fand ich jetzt auch von diversen Internet- News-Seiten fand ich dann auch ziemlich, muss ich sagen, ziemlich billig und überzogen, da irgendwie einen Vorsatz zu deklarieren.
Absolut. Also. Ja, was ich auch so gelesen habe in überregionalen Foren, Fußballforen, dass die meisten Fans das einfach lustig fanden und ja, geschmunzelt und warum macht die FAZ jetzt einen Bericht darüber? Ne? Also bitte, MSV ist geil, MSV ist sexy, aber so weit müssen wir das jetzt auch nicht sezieren hier.
Ja, auf jeden Fall. So, du hast richtig eine Liste mitgebracht. Ich bin ja, okay.
Was hast du noch? Ich kenne ihn schon über 20 Jahre, aber so gut vorbereitet war der noch nie.
Ich habe auch. Das sind schon 30 Jahre.
Schon 30, ja.
Okay, wir sind so alt. Wo wir gerade bei Thema, wenn wir in der Rubrik Sonstiges sind, ich hätte auch noch was. Ein MSV-Spieler ist Pokalsieger. Gerrit Nauber gewinnt mit den Go Ahead Eagles den holländischen Pokal.
Der Naubsauger, Lecomeo.
Tatsächlich auch gespielt in der Innenverteidigung. Wahnsinnsspiel gegen AZ Alkmaar. Ist ins Elfmeterschießen gegangen, obwohl es lange danach aussah, als würde Alkmaar das Ding nach Hause holen. Ganz tief in der der Nachspielzeit der Ausgleich für die Go Ahead Eagles aus Deventer, die übrigens 1902 gegründet wurden, kleiner Funfact am Rande.
Gutes Jahr.
Seit über 90 Jahren keinen Titel mehr eingesackt haben. Deren Wappen...
Kommt mir bekannt vor.
ihre Wappen... Sieht auch von Weitem so ein bisschen aus wie das Duisburger Stadtwappen. Die haben auch so einen Adler mit einem so und Rot und Gelb damit drin. Das, also, und tatsächlich auch gegen AZ Alkmaar, die ja doch irgendwie zumindest doch ein bisschen mehr bekannt sind als Go Ahead Eagles.
Haben wir schon mal gehört, ja.
Ne? Und dann wirklich dieser Erfolg. Und deswegen an dieser Stelle Chapeau, Gerrit Nauber, eine weitere Trophäe im Nicht-MSV-Schrank steht neben der Champions League-Trophäe von Tom Starke.
Kurze Worte zu Gerrit. Ich meine, ich fand ihn schon damals bei uns wirklich in Endverteidigung wirklich, also einen richtig guten Spieler. Auch wenn alle immer gesagt haben, ja, keine Gardemaße für einen Verteidiger und pipapo. Mhm. Aber trotzdem hat sich immer reingehauen, ne? Hat dann jetzt auch die letzten Jahre immer wieder eine Vertragsverlängerung bekommen, so wie ich gelesen habe. bei den Kollegen der Go Ahead Eagles und ja, Chapeau, Glückwunsch zum Pokalerfolg.
Muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, und vor allem halt auch, nachdem er ja bei uns weg war, ist er dann nach Sandhausen. Mhm. Ne, und von da aus dann jetzt schon seit fast 4 Jahren bei den Go Ahead Eagles. Also da hat er sich dann wirklich nochmal einen Namen gemacht in Holland, finde ich sehr, sehr gut. Und halt auch wirklich nochmal so ein bisschen sein Potenzial gezeigt, ne, in der holländischen Liga, da tatsächlich sich da auch einen Stammplatz zu erspielen, aller Ehren wert.
Ja, man hört ja in letzter Zeit viel Positives von ehemaligen Spielern. Ne? Kaspar Janda spielt eine hervorragende Saison in Nürnberg. Auch Santi ist in Paderborn wirklich eine wichtige Stütze in der Mannschaft. Auch hier unser ehemaliger Goalkeeper, ne? Der jetzt in Dänemark richtig...
Wie heißt er gleich? Ich komme sofort drauf. Er spielt bei...
Müller.
Vincent Müller. Ja, genau. Mein Gott, ich komme manchmal mit dem Namen durcheinander.
Ausdruck dessen, das, was der MSV ja sein möchte, eine Ausbildungsmannschaft, ein Verein, wo man sich entwickeln kann, wo man halt junge, talentierte Spieler vielleicht mit aus der Reserve locken kann.
Ja.
Man kann zwar nicht das große Geld bieten.
Das ist das Aber. Man hätte halt mit diesen Spielern auch richtig Ablöse generieren sollen müssen. Und das ist halt
Wäre ne? Fahrradkette. Ne?
Zum Thema Torwart habe ich auch noch was aus der Rubrik Sonstiges beizustellen. Hatte sich Kevin Müller von Heidenheim hatte sich geäußert.
Ja, gelesen.
Der hatte das tatsächlich irgendwie auch gesagt, dass er vor auch fast 10 Jahren mal beinahe beim MSV gelandet wäre.
Der MSV hat sich entschieden für?
Rateitschak!
Genau. Schön.
Ne, ist dann doch ein Jahr später kam dann Marc Flecken. Ich habe auch mal noch mal kurz nachgeguckt. Aber auch eine interessante Geschichte. Er hat ja auch nicht viel über den MSV gedroppt, nur dass der MSV deutlich weniger gezahlt hätte.
Ja. Eine Sache habe ich noch auf meinem Zettel stehen. Aber das hätte ich dir auch so sagen können.
Ja.
Ich habe natürlich als aufmerksamer Zuhörer eures oder deines Podcasts mittlerweile das Helmich-Interview, da habe ich ein paar Mal zu Hause gesessen, als ich das hörte und dachte, Alter, wie kann der da so ruhig bleiben?
Ja, habe ich häufiger schon gehört.
Ich schieb das jetzt einfach mal darauf, auf die Gnade deiner jungen Geburt, dass du nicht dabei warst die Zeit damals oder das anders erlebt hast.
Ich habe das schon mal beschrieben.
Als wir jetzt, ich glaube, zwei, drei Folgen später hattest du das nochmal aufgegriffen. Aber bei einigen Aussagen, also das wäre in Keilerei ausgeartet, glaube ich. Nee, so schlimm natürlich nicht, aber...
Ich wusste ganz genau, als die Worte ausgesprochen waren, und ich habe mich auch immer danach sehr versucht, demokratisch und weiteren da auszudrücken. Und
größten Respekt, dass der Walter Helmich sich da nochmal hinsetzt und sich deinen Fragen gestellt hat, dass du dir das auch angebunden hast, zugetraut hast, das zu machen und fand ich super, richtig toll, hat mir auch richtig Spaß gemacht zuzuhören. Aber so ein bisschen, ohne den Herrn Helmich jetzt nahe treten zu wollen, so diese trumpistische Schiene, alle meine Kritiker waren nur falsch informiert.
Ja,
das würde ich bei einem Glas Bier nochmal ausdiskutieren. Ne?
Das hat ja auch dann dazu gesorgt, dass es im Portal dann ja auch nochmal dann Leute nochmal die Sachen rausgekramt und gesagt haben, so, ich dachte nicht, dass ich das nochmal machen muss, aber das sind nochmal die Sachen für alle, die die letzten 10 Jahre neu dazugekommen sind. Den ganzen Scheiß haben wir hier vor Jahren durchgekaut, in den Nullerjahren. Hier habt ihr es nochmal, da brauchen wir nicht drüber zu reden, da gibt's eigentlich so gesehen keine 2 Meinungen. Und trotzdem gibt's natürlich 5 Meinungen und dementsprechend habe ich einfach gesagt, ich werde jetzt hier niemanden bekehren, auch nicht ihn, schon gar nicht ihn. Und deswegen werde ich natürlich einfach, habe ich immer gesagt, Leute, ich weiß, ne, ich lasse das hier dargestellt. Ne, das hier ist, man kann mich kritisieren dafür, dass ich dem Mann eine Plattform geboten habe, aber Entschuldigung, will man mir jetzt anfangen, meinen Job zu kritisieren? Also was soll ich sonst noch machen? Soll ich jetzt dann kommentiere ich nur noch Spiele und dann sitze ich hier und rede über das Spiel.
Aber dann darfst du nur noch Spiele kommentieren, die gewonnen werden.
Ja, sowieso, ne? Also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich fand die Personalie sehr interessant und ich gehöre, wie ihr gerade schon sagt, zu einer Generation, ich werde jetzt 33, die das zwar mitgekriegt hat, aber nicht so sehr. Wie gesagt, ich komme selber nicht aus so einer blau-weißen Familie, als dass ich noch einen Vater und einen Opa gehabt hätte, die sich da so genauso mit so einer Inbrunst schon drüber aufgeregt hatten. Das heißt, selber als Jugendlicher, was so halb hinter den Kulissen oder so stattgefunden hat, das hat mich damals dann nicht so krass tangiert. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, in diese politischen Schienen bin ich erst später reingerutscht und habe mich dann natürlich auch informiert. Wusste auch natürlich, auf was ich mich da einlasse. Ich möchte auch einfach nur
wie gesagt, das Thema damit beschließen, dass ich sage, jeder kann sich da eine eigene Meinung machen. Ihr könnt euch natürlich auch denken, dass ich das natürlich hätte noch weiter Finger in die Wunde. Ich wollte, meine Antworten habe ich so gesehen gekriegt. Und man sieht jetzt auch daran, dass Hellmich-Bandenwerbung wieder überall da ist, dass auch da jetzt nicht hundertprozentig zu mir ehrlich war.
Ja.
Also auch das ist, kann man mir nicht erzählen, dass das ein ganz grandioser Zufall ist, dass da Geld geflossen ist und auf einmal prunkt ganz mediensauber und ganz schön platziert Felix da die ganze Zeit Hellmich auf den
Markt. Ja, Walter Hellmich ist ein Profi.
Ja.
Damit habe ich jetzt auch alles gesagt,
genau,
und ich möchte mich jetzt gerne wieder auf den sportlichen Erfolg
des Ganz genau, das möchte ich auch. Ich möchte genau diese Schiene. Ich
mach hier einen Haken dran.
Ja, mach da einen Haken dran. Wie gesagt, das ist für mich dann auch damit einfach abgeschlossen. Mir geht's jetzt noch um eine kleine Sache. Wir sind auch schon 50 Minuten am Labern. Ich könnte es auch noch stundenlang mit euch machen.
Aber, immer wieder mit dir, Tim.
Ja, ich lieb's einfach. Wunderbar. Aber unser
Zuhörer. Ich hab das jetzt auf mich bezogen.
Ja.
Ja, dir auch.
Ich möchte aber mit euch einmal, wo wir jetzt so schön in die Vergangenheit geblickt haben, leistungstechnisch, was uns alles so ein bisschen geärgert hat, so die Regionalliga an sich und all ihre Feinheiten. Was war denn euer Highlight-Spiel? Also so, wo ihr sagt, boah, das ist das, was ich auch, wo man, wenn ich an Regionalliga denke, das war jetzt für mich so der Door-Opener, auch wo ich gesagt habe, ja, Regionalliga ist scheiße, aber Mensch, sowas geht in die Annalen des MSV ein.
Ganz klar, auswärts in Schalke. Die 97. Minute oder was, mit dem feiernden Fan im Parkhaus. Geil. Also da war für mich, wir können diese Scheißnummer hier, glaube ich, richtig geil beenden.
Ich war an dem Tag im Urlaub in Holland, habe Zebra FM gehört und habe dann nur gehört, wie Flo diese Flanke von Michelbrink in den 16-Meter-Raum kommentiert hat und dann diese komplette Ekstase von Marc und Flo da wirklich, wo mir die Ohren weggeflogen fast. Also das war wirklich auch aus der Ferne richtig geil. Und ich muss sagen, wenn ich an Heimspiel denke, dann sportlich war es das Hinspiel gegen Gladbach, was sportlich einfach auf dem Platz wirklich ganz, ganz großes Kino war und was auch gezeigt hat, da ist jeder auf dem Platz gewillt, alles für den Aufstieg zu tun. Und vor allem haben wir auch die Qualität immer auf der Bank gehabt. Das heißt, die Leute, die reingekommen sind, haben 1:1 wirklich das umgesetzt, was gemacht werden muss. Also ja, Schalke und Gladbach waren für mich die beiden Spiele, wo ich gesagt habe, so zurückzukommen und so Fußball zu spielen, dann kann das konsequente Ergebnis nur der Aufstieg sein.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tim, du hast es mir vorweggenommen, Schalke war für mich auch mein Highlight, da wirklich auf dieser Tribüne, auf diesen Bierbänken, die wir da zusammengeschustert bekommen haben von der Pressestelle der Schalker, aber dann auf den auf diese Schalke-Geschäftsstelle zu gucken, da ging die Sonne da unter und die Arena im Hintergrund ist natürlich ein bisschen traurig, aber es hatte einen ganz, ganz besonderen eigenen Charme und genau dieses Tor in der späten Nachspielzeit, ich habe das Spiel kommentiert, ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, das wird für mich in Erinnerung bleiben. Aber trotzdem, ne?
Auch die Begleitumstände, sorry, wenn ich dich unterbreche, was ich da damals auf Twitter gelesen habe, dass sich wohl MSV-Fans Schalke-Mitgliedskarten gefälscht haben, um für den Schalke-Block Karten zu kriegen, weil wir nur so wenig Karten bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das eine Ente war, weil ob das dieser Twitter-Nutzer da einfach nur für den Gag gemacht hat, aber schon ziemlich einfallsreich, fand ich irgendwie, also auch das ist Regionalliga, muss man einfach so sagen. Ja, ich hoffe, dass es für lange, lange Zeit, wenn nicht für immer, ein Kapitel ist, was wir jetzt mal auch langsam zumachen, wo wir den Deckel drauf machen. Wobei, für mich ist der Deckel erst drauf, wenn wir gegen Essen gewonnen haben.
Gegen Essen, da werden wir auch auf jeden Fall auch nochmal hinfiebern. Das ist ja noch ein Monat hin.
Ja.
Wir sind jetzt erstmal hyped auf Freitag, denn Freitag, es ist scheißegal, was Düren macht. Es ist scheißegal, was der KFC macht. Umso schöner ist es für uns, dass der MSV am Freitag alles selbst in der Hand hat. Ein Punkt reicht. Wir werden da sein. Ihr werdet da sein.
Ja.
Ich leider nicht.
Du nicht, Tim?
Nein. Meine Frau ist selbstständig und ich habe Freitagabend die Kinder und ich kann kein 2- und 4-jähriges Kind mit ins Stadion nehmen. Das geht nicht.
Du bist entschuldigt, aber gebt mir nochmal so eure finalen Stimmungen jetzt vor Freitag. Was geht in euch vor?
Also ich hätte jetzt gerne Freitag 14:30. Ich weiß, ich mache eine halbe Stunde mal Feierabend. Dann kommen zwei Kumpels vorbei und wir fahren nach Gladbach. Und der ganze Abend wird dann hoffentlich die totale Ekstase sein und dann ist einfach alles wirklich auch sportlich klar und ich freue mich einfach, diese Kurve zu sehen in Blau-Weiß und die Jungs und Mädels ausrasten zu sehen und Ja, ich hab richtig Bock. Ich fieber immer auf Spiele vom MS hin, ja, aber dieses Spiel am Freitag ist dann schon, glaube ich, eines der großen Highlights der letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das denke ich auch. Das könnte so ein bisschen für die letzten 3 Jahre, wo wir echt durch Scheiße gelaufen sind, ein bisschen ein kleines Pflasterchen drauf machen.
Das machen wir am Freitag, das Pflasterchen. Ich danke euch, dass ihr da wart. Es war wie immer eine wilde Folge. Wir sind von Hölzke auf Stötzken, aber das liebe ich auch so. Ich hoffe, unsere Hörer werden uns das verzeihen. Ich sage vielen lieben Dank an Daniel und Tim von Zebra FM. Macht das so weiter. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Auch in Liga 3 werdet ihr hoffentlich am Start sein. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Liga 3 wird am Freitag eingetütet. Wir sind scharf darauf. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dann.
Macht es gut.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.